Gute Leute zu finden ist heute schwieriger denn je. Einen guten und strukturierten Bewerbungsprozess zu haben, macht also genau den Unterschied. Aber wie finde ich Menschen, die wirklich Leistung bringen, mitdenken, Verantwortung übernehmen und dann auch noch gut zum Team passen? Ich spreche heute mit Malte Weiß von OnApply und wir sprechen darüber, was Chefs bei Bewerbungen und beim Recruiting oft falsch machen, ohne es selbst zu merken, worauf du bei Stellenanzeigen achten musst und wie du die richtigen Leute anziehst und von dir als Unternehmen überzeugst und ob du dein Team befragen solltest, wenn du neue Leiter einstellst oder eher lieber nicht. Außerdem erfährst du, anhand welcher Kriterien du Menschen einstellen solltest und warum du dabei auf Soft Skills verzichten solltest. Viel Spaß beim Interview mit Malte Weiß. Herzlich willkommen zum Podcast Führungskraft, der Podcast für mehr Erfolg mit sozialem Verständnis und moderner Führung. Ich bin Helge Schräder und von mir gibt es erprobtes Leadership-Wissen, das den Menschen in den Fokus rückt. Ja, wenn es den Menschen in den Fokus gerückt werden soll, dann geht es natürlich auch darum, die richtigen Leute zu finden und dann natürlich auch die richtigen Leute dann auch irgendwie einzustellen. Und darum kümmert sich mein heutiger Gesprächspartner Malte Weißes hier. Herzlich willkommen, Malte.
Danke, dass ich da sein darf, Helge.
Schön. Jetzt haben wir ja gerade schon gesagt, ich habe gerade gesagt, Leute finden, die richtigen einstellen, also du kümmerst dich um Recruiting, aber vielleicht erzähl mal, wer du so bist und was ich über dich wissen sollte.
Ich bin Malte, 37 Jahre alt, gerade Vater geworden. Ich bin schon, seitdem ich würde sagen 16 bin, an dem Thema Recruiting interessiert. Da saß ich nämlich mit meiner Mutter und ihren Freundinnen am Kaffeetisch. Und die haben alle abgelästert, wie scheiße ihr Job ist. Ich dachte mir so, okay, das kann doch irgendwie nicht wahr sein. Und hat's irgendwie Klick gemacht und ich habe mir gedacht, okay, ich möchte Leuten helfen, den richtigen Job zu finden. Ja. Habe dann ein Studium an der WU gemacht und BWL studiert, ganz klassisch. Habe dann als nächstes meine Bachelorarbeit über das Thema Recruiting geschrieben, weil ich auch die Erfahrung machen musste, dass die Rekrutierungsprozesse, an denen ich selber teilgenommen habe am Bewerber, nicht besonders toll waren und ewig lange gedauert haben. Und in der Bachelorarbeit, die ich mit großen Unternehmen geschrieben habe, wie Goldman Sachs, Henkel, Porsche Consulting und so weiter, ist auch schon alles ein bisschen her, war der Rekrutierungsfluss auch nicht so überzeugend. Und da habe ich gesagt, okay, ich möchte ein Unternehmen gründen, was Unternehmen hilft, die richtigen Mitarbeiter einzustellen und die richtigen Methoden an die Hand gibt. Ja. Und somit praktisch den Bewerbern helfen, dass sie in dem richtigen Job landen. Mhm. Und so bin ich dann vor jetzt 2012 sind wir gestartet, 13 Jahren gestartet. Und seitdem ist mein Ziel, mit strukturierter Rekrutierung die Leute in den richtigen Job zu bringen.
Cool. Das finde ich vor allen Dingen ein schönes Ziel, weil das zählt ja sowohl auf das Unternehmen als auch auf die Mitarbeiter ein. Und gerade, ich glaube, wir haben es gerade schon im Vorgespräch gesagt, man verbringt ja so viel Zeit auf der Arbeit und dann sollte man ja auch was machen, was einem Spaß macht. Warum würdest du das vielleicht aus der Unternehmenssicht das betrachten? Warum tun sich so viele Unternehmen aktuell schwer damit, überhaupt Mitarbeiter zu finden oder vielleicht auch gute Mitarbeiter zu finden?
Die Gespräche, die ich da des Öfteres habe, ist, dass Leute oder viele Unternehmen, mit denen ich spreche, Zeit investieren in Marketing und wirklich Marketing komplett runterbrechen bis auf die letzte Zahl und sagen, okay, so funktioniert's. Im Recruiting, wenn ich dann sage, hey, okay, wir wollen Systeme einsetzen und wir wollen das strukturiert aufbauen, sagen die meisten Leute, ach nee, egal, ich habe da schon ein gutes Bauchgefühl. Die Studienlage ist da ziemlich klar, dass niemand auf dieser Welt dieses Bauchgefühl hat, aber alle wollen sagen, sie haben dieses Bauchgefühl und ist ja auch was sehr Menschliches, weil es soll ja auf der zwischenmenschlichen Ebene passen, einfach das Ganze. Das Problem ist nur, dass die zwischenmenschliche Ebene da ganz viele Biases reinzählen. Und man am Ende meistens, wie ich das mitbekomme, dann auch von anderen Gründern oder von anderen Unternehmern, man jemand ganz Nettes einstellt, der aber leider diesen Job nicht ausfüllen kann. Ja. Und diese Misshires sind einfach enorm schlecht fürs Unternehmen. Und ich glaube, viele Unternehmen sträuben sich vor so einer strukturierten Rekrutierung, weil das auch eine strukturierte Bewertung des Gegenübers ist. Was natürlich ein bisschen sketchy sich anfühlen kann, sage ich mal. Sketchy ist nicht das zu machen, aber es kann sich so anfühlen. Und ich glaube, da liegt ein Problem. Und das zweite Problem, warum Leute nicht die richtigen Mitarbeiter finden oder sich so schwer tun zu finden, ist genau, sich mit Stellen auseinanderzusetzen am Anfang, zu gucken, okay, wen brauche ich eigentlich für die Stelle? Welche Ziele soll die Person verfolgen? Welche Fähigkeiten braucht die Person für diese Stelle? Und nicht einfach zu sagen, boah, ich brauche jetzt einfach irgendjemanden und wir machen einfach eine Stellenanzeige, sondern da wirklich in die Vorbereitung gehen, eine Scorecard schreiben, eine Stellenanzeige schreiben, Interviewleitfäden schreiben, das alles richtig machen. Mhm. Das machen wenige, sondern da wird eher gesagt, okay, lass uns eine Facebook-Anzeige schalten oder wir schalten einfach auf StepStone und da wären alle unsere Probleme weg. Und es wäre total toll, wenn alle unsere Probleme dann weg wären. Passiert aber leider nicht.
Ja. Ja. Oder wir schreiben einfach bei LinkedIn, nehmen wir einfach die Stellenanzeige und teilen die bei LinkedIn und schon bewerben sich Tausende von Menschen.
Obwohl ich sonst am besten im Fließtext. Am besten im Fließtext mit nicht besonders interessanten Aufgaben. Und es gibt einfach aus der Forschung so einfache Kniffe, wie man mehr Bewerber begeistern kann, indem man zum Beispiel den Bewerbungsprozess runterbricht in der Stellenanzeige. Tipp, das nutzt niemand. Niemand nutzt diesen Tipp, aber es funktioniert einfach und die Bewerbungszahlen gehen nach oben, wenn man das macht.
Was meinst du damit, diesen Tipp? Also, dass man sagt, wir rufen dich an und dann führen wir ein Vorgespräch, oder was meinst du damit genau mit dem Prozess?
Genau, also eine klassische Stellenanzeige ist ja aufgebaut. Du hast einen Titel, am besten hast du ein Bild drin, was ein bisschen Einblick zeigt in dein Unternehmen. Das geht zum Beispiel auch bei LinkedIn nicht wirklich, weil das ein amerikanisches Unternehmen ist und da sind Stellenanzeigen eigentlich immer nur textbasiert. Deswegen ein Video, ein Bild, super, dann hast du einen Über-uns-Text, der sollte am besten faktenbasiert sein, damit Vertrauen geschaffen wird. Aufgaben und das Profil, kurz halten, 4 bis 5 Punkte und da wirklich K.O.-Kriterien reinschreiben. Dann natürlich ein Benefits-Part. In dem Benefits-Part auch wieder so konkret wie möglich sein. Und jetzt komme ich zu dem Teil, den ich erwähnt habe. Im Bewerbungsprozess am besten beschreiben, okay, wenn du dich bewirbst, erhältst du in 1 bis 2 Tagen eine Rückmeldung. Im nächsten Schritt hast du dann ein 30-Minuten-Interview mit einer HR-Person oder mit der Fachabteilung, je nachdem, wie das ist. Im nächsten Schritt ist es so, im nächsten Schritt ist es so. Und dann nach 2 Wochen, im Idealfall, hast du eine Zusage von uns und einen festen Vertrag. Das ist ideal. Gibt noch weitere Elemente, aber nur, um das ein bisschen in den Kontext einzubinden, in die Stellenanzeige.
Cool. Ja, verstehe ich. Also ich glaube, das ist auch wichtig, diese Transparenz zu haben, dass ich ungefähr weiß, wenn ich mich jetzt bewerbe, was passiert dann weiter. Ich glaube, so ein bisschen Klarheit zu haben als Bewerber, wie der Prozess weiterläuft, das meinst du dann, verstehe ich. Du hast gerade von der klassischen Stellenanzeige gesprochen und da hast du zum Beispiel auch gesagt, ein Video, das machen ja total wenige. Also ich sehe ganz oft in meinem Feed Leute, die halt, wie ich gerade schon gesagt habe, so eine klassische Stellenanzeige einfach posten und der Malte sucht gerade Leute, bewerbt euch mal, so ungefähr, ne? Was würdest du sagen, läuft denn grundsätzlich, ich glaube, da ist schon vieles vorher auch schon falsch gelaufen, der Stellenanzeige, aber aus deiner Sicht, was ist bei klassischen Stellenanzeigen meistens das größte Problem?
Das allergrößte Problem, was wir sehen, wenn bei uns Stellenanzeigen geschaltet wird, auch die unser kostenloses Angebot nutzen, ist fehlende Information, ganz klar. Also, dass einfach nicht genügend Informationen in der Stellenanzeige stehen und dass die meistens eher hingerotzt sind und zu sagen, hey, okay, das passt jetzt so, wir suchen einfach irgendjemanden und die Aufgabe soll so schnell wie möglich von meinem Tisch, weil es ist einfach lästig, so. Und ich kann es verstehen, dass das eine lästige Aufgabe ist, weil Recruiting ist ja auch, man muss Marketing betreiben, um jemanden zu finden, Man muss Sales betreiben, um dann die Leute zu begeistern, auch im Interview zu begeistern. Man muss dann psychologisch, analytisch vorgehen, um zu erkennen, wer der richtige Bewerber ist. Das ist also eine Aufgabe, die viel Zeit in Anspruch nimmt. Und ich glaube, zum Beispiel, wenn ich jemanden für eine Stelle einstelle, brauche ich so 40 Stunden, um eine Person einzustellen insgesamt. Das heißt, es ist zeitaufwendig. Und wenn diese Aufgabe noch dazu kommt zu allen anderen täglichen Aufgaben, dann ist es halt nur eine kleine Sache. Aber wenn man diese eine kleine Sache nicht richtig macht, hat es einen Rattenschwanz, der eine Katastrophe ist. Wenn du die falsche Person einstellst oder schlechte Leute im Interview hast, dann macht der ganze Prozess keinen Spaß und Kosten und alles sind verursacht und dann wird's richtig stimmen.
Ja, vor allen Dingen noch schlimmer, wenn die dann eingestellt werden und dann entweder stellen die Mitarbeiter dann fest, boah, irgendwie passe ich gar nicht hierher, oder du stellst selber fest, boah, der war vielleicht total nett im Bewerbungsgespräch, aber eigentlich passt der gar nicht hierher und ich kann den auch eigentlich, böse gesagt, gar nicht weiter gebrauchen.
Ja, absolut. Für beide Seiten ist es dann eine riesige Zeitverschwendung und Lebenszeitverschwendung, die dann passiert. Und es auf der Bewerberseite, ne, die lassen sich auf ein neues Unternehmen ein. Es wird die gucken ganz genau, wo kann ich hingehen, und steigen praktisch mit einer Lust ja eigentlich auch ins Unternehmen ein. Und wenn das Unternehmen dann aber ganz anders ist, als in der Stellenanzeige stand oder die Aufgaben eine andere sind, dann haben die auch keinen Riesenbock weiterzumachen und in dem Job weiterzumachen. Und auch als Unternehmen, wenn ich dann die falsche Person einstelle und das ganze Onboarding durchgemacht habe und nach 6 Monaten ist die Person eigentlich immer noch nett und ich will die schulen, dann wird es auch schwer, irgendwie sich zu trennen, obwohl das vielleicht für beide Seiten eigentlich die beste Entscheidung wäre. Und dann wird zu lange aneinander festgehalten, weil nochmal sich neu zu bewerben oder jemand Neues zu suchen, ist dann wieder so ein langwieriger Prozess, der auch mit sehr viel Unsicherheit zu tun hat, den niemand so gerne eingeht.
Genau. Ja, ja. Du hast gerade vom Bewerbungsprozess gesprochen, dass da auch ganz viel bei Unternehmen falsch läuft, dass das schief geht. Was sind denn so klassische Dinge, die beim Bewerbungsprozess schief gehen? Also meine letzte Bewerbung ist zugegebenerweise schon wirklich 20 Jahre her, als ich mich damals um eine Ausbildung beworben habe. Aber da habe ich zum Beispiel auch die unterschiedlichsten Erlebnisse auf der Bewerberseite erlebt. Aber was würdest du denn sagen, was sind denn so Dinge, die in Prozessen halt einfach, ja, wo es schon nichts Gutes bei rumkommen kann?
Ja, ich finde, wir können direkt wieder bei der Stellenanzeige anfangen. Okay. Ne? Es gibt in der Stellenanzeige, wenn ich als Bewerber auf so eine Stellenanzeige gucken würde und da steht dann auf einmal drinne, wir suchen die HR-Fachkraft, die noch in Statistik super ist, Menschen super führen kann und Events organisieren kann, merke ich, okay, die haben eigentlich 2 bis 3 Stellen in eine gedampft und hoffen da jetzt irgendein Unicorn zu finden, was irgendwie passt. Yeah. Das hatten wir auch schon mal bei einem Kunden, der hat dann gesagt, ja, meine HR-Kraft ist super, aber die sollte doch gut in Mathe sein, deswegen ersetze ich die jetzt komplett. Wo ich mir auch sage, okay, vielleicht sollte da ein bisschen runtergeschraubt werden. Deswegen als Kandidat kann man schon in Stellenanzeigen, sollte man ein bisschen zwischen den Zeilen lesen und da kann man dann so Traumata von der Firma oder von den Chefs durchlesen, wie man dann sieht, wenn man dann Must-Have-Anforderungen sieht, weiß man, okay, hier wurde vielleicht in der Vergangenheit jemand Falsches eingestellt.
Ja.
Dann, wenn man keine Bewerbungsbestätigung bekommt, oder ist das meistens schon eine Red Flag, weil es zeigt, okay, die arbeiten nicht mit irgendeinem System dahinter. Die nächste Red Flag ist, wenn du in ein Interview eingeladen wirst und dann gesagt wird, ach, das ist erstmal einfach so ein Kennenlernen, ob der Vibe passt. So, wie gesagt, der Vibe, das kann niemand von vornherein einschätzen und das ist einfach, es hat niemand dieses Bauchgefühl, deswegen ist der Vibe, wenn dich jemand zu einem Vibe-Interview einlädt oder guckt, wie das Gespräch sich einfach mal so entwickelt, sofort eine Red Flag, dass da nicht professionell rekrutiert wird und dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass du als Bewerber wahrscheinlich einen Job vorfindest, der vielleicht gar nicht so ist, wie der in der Stellenanzeige beschrieben wurde, oder dass du einfach auf Nettigkeit eingestellt wirst und in der Firma sehr viel auf Nettigkeit geachtet wird, aber aber leider wenig Struktur und damit ist der Arbeitsalltag dann auch wieder nett, aber macht nicht so wirklich Spaß.
Ja, das glaube ich. Gibt es denn Dinge, wenn du zum Beispiel, also ich höre ja super viele Führungskräfte hier zu, gibt es denn Dinge, so typische Denkfehler, die gerade im Recruiting von Führungskräften oder Unternehmern gemacht werden?
Typische Fehler.
Also ich sag mal so, ich gebe mir mal ein Beispiel, was ich jetzt so vermute. Ich hab bei mir Kunden, die sagen, ach, neue Mitarbeiter ist gar kein Problem. Wenn ich wollen würde, wie du schon gerade sagtest, muss ich eine Facebook-Anzeige schalten. Habe ich 60 Leute bei mir, die im Bewerbungsgespräch sind, davon sind vielleicht 20 gut, dann kann ich 5 einstellen, so ungefähr. Und dann gibt's welche, die sagen, boah, ich habe immer Fachkräftemangel, wir finden gar keinen. Aber wenn ich dann aber so mal hinterher frage, und ich rede ja sehr wenig über Recruiting, ich gucke ja eher dann, dass die Leute gut ins Team kommen, also dass da eine gute Andocken im Team stattfindet und dass die Mitarbeiter dann auch gut mitmachen im neuen Team und dass das also von beiden Seiten aus passt, dann habe ich auch ganz oft so, ja, wir finden gar keinen, ist ja Fachkräftemangel gerade. Was würdest du sagen, das sind so vielleicht häufig 2 Denkfehler, die ich erlebe und die sehr, sehr gegensätzlich sind. Du bist aber wahrscheinlich noch mal tiefer drin in den Themen. Was würdest du da sagen?
Genau, es gibt natürlich Berufe, in denen Fachkräftemangel herrscht, wo es auf jeden Fall schwieriger ist, Mitarbeiter zu finden. Mhm. 100%.
Ja.
Die Fehler, die ich dann sehe in, sagen wir, Mangelberufe, wo man wenig Bewerber bekommt, ist, dass sich damit intern nicht genügend Zeit genommen wird, um sich mit dem internen Rekrutierungsprozess auseinanderzusetzen und mit der internen Firmenkultur. Wie können wir eigentlich hier ein guter Arbeitgeber sein? Und dann wird gesagt, okay, wir schalten jetzt, da ruft, es gibt ja 400.000 Agenturen von jungen, ambitionierten Baulig-Vertrieblern, die sich dann anrufen und sagen, wir machen dir eine Facebook-Anzeige und dann wird Recruiting wie von Zauberhand gelöst von dir. Läuft nicht ganz, viel Geld in Sand gesteckt. Problem. Und das größte Problem ist wirklich diese interne Arbeit, die zu leisten.
Ja.
Wenn diese interne Arbeit geleistet wird, dann fällt es auch nicht mehr so schwer, extern zu begeistern und die Leute für sein Unternehmen zu gewinnen. Aber ich sehe halt immer, dass sehr schnell nach einer schnellen Lösung dann gesucht werden, weil es ein dringendes Problem wird, das man aber holistisch angehen muss. Auf der anderen Seite, wenn zu viele Bewerber da sind, sehe ich auch oft, dass die Systeme dahinter nicht genügend gut strukturiert sind. Das heißt, okay, ich habe keine Scorecard, um Bewerber ganz genau auszuwählen, dass ich genau sage, okay, das sind die 5 Bewertungskriterien, die mir besonders wichtig sind, um jemanden einzustellen. Und das nutze ich dann direkt im Lebenslauf. Beim ersten Interview, im Telefoninterview. Beim Telefoninterview stelle ich nur Fragen, die ich mir vorher aufgeschrieben habe und wo ich Antworterwartungen festgelegt habe. Das heißt, ich habe ganz genau definiert, wenn ich frage, hast du schon Erfahrung in PHP, dann schreibe ich ganz genau, einen Punkt gibt's, wenn die Antwort so und so ist. 2 Punkte dann, 4 Punkte dann, 5 Punkte dann.
Ja.
Und so eine strukturierte Rekrutierung dann zu haben bei vielen Bewerbern, um dann die richtige Person auszuwählen, das ist dann wirklich nochmal key.
Ja. Und da gehören wahrscheinlich jetzt, das gerade nach PHP gesagt, da gehört aber wahrscheinlich auch gleich so Soft Skills zu. Das wird dann auch zum Beispiel vorher, wenn ich jetzt mit euch zusammenarbeite, wird das wahrscheinlich dann auch vorher festgelegt, was sind da so Dinge, die dann wichtig sind. Oder was würdest du da einem Unternehmer empfehlen?
Das ist auch immer vielleicht ein kontroverser Take, den ich da immer habe. Ich hasse Werte, weil Werte mir einfach zu soft sind. Und auch bei den Soft Skills haben wir zum Beispiel haben komplett aufgehört, nach Soft Skills zu rekrutieren oder die festzulegen. Aber ich habe so einen Dreiklang, den ich sehen will im Interview. Das ist einmal, die Person muss humble sein, also darf nicht eingebildet sein, darf sich nicht für die tollste Person ever halten. Die muss hungry sein, die muss Bock haben, was zu erreichen, die muss Bock haben, irgendwie mehr dazu zu lernen. Und als drittes smart sein, also auch die genügend Smarts mitbringen, um die Stelle wirklich komplett auszufüllen. Oder in der Welt, die wir heute haben, ist es ja auch so, dass so viele Veränderungen auf einen zukommen. Und mit den drei Eigenschaften wird diese Person schnell dazulernen, schnell Sachen anwenden, um praktisch den neuen Gegebenheiten sich anzupassen.
Ja.
Und das ist so wichtig für mich. Aber zum Beispiel bei den Soft Skills achten wir gar nicht so drauf. Und seitdem wir nicht mehr so darauf achten, stellen wir auch bessere Leute ein.
Ah, okay.
Es war eine ganz interessante Beobachtung. Ich versuche das jetzt, wir forschen ja auch zusammen mit der WHU, mit meiner Alma Mater, mit einer Doktorandin zusammen im Rekrutierungsbereich. Und da gucken wir auch, okay, gibt es da Korrelationen? Aber da sind wir noch im Forschungsprozess.
Okay, ja, spannend. Sind das ja, du hast gerade gesagt, das sind ja sozusagen die Leute, die diesen Dreiklang erreichen, sind ja dann sozusagen in Anführungszeichen gute Leute. Das sind ja die Leute, die dann auch jedes Unternehmen eigentlich haben will. Trotzdem erlebe ich immer wieder, dass manchmal auch so unbewusste Dinge gesendet werden, also so unbewusste Signale, die gute Leute vielleicht auch abschrecken. Was würdest du da sagen? Was ist das, worauf ich da als Unternehmen achten müsste?
Wir haben mit unserem Interviewprozess eine 90% Zusagequote von allen Bewerbern, die sich hier beworben haben bei uns. Und die Leute wollen unbedingt bei uns arbeiten. Womit schaffen wir das? Ich glaube, der Fehler, den dann viele machen, ist, der Interviewprozess wird dann wie ein klassischer Interviewprozess geführt, Aber es ist ein Verkaufsgespräch für das Unternehmen. Ne? Ja. Ich muss mich dem Bewerber verkaufen. Das heißt, wie machen wir das? Einmal sind die Bewerber begeistert, dass wir ein strukturiertes Interview führen. Dass sie sagen, okay, das zeigt sofort, okay, ihr arbeitet strukturiert. Und das erwähnen wir auch in allen Texten, die wir dann, wenn wir über unser Unternehmen was erzählen, erzählen wir auch die Sachen so, hey, wir arbeiten strukturiert, wir haben eine Feedback-Kultur und so weiter und so fort. Feedback-Kultur wieder erlebbar machen, nämlich nach jedem Interview, nach jedem Telefoninterview, nach jedem Vorort-Interview, bei den Lebensläufen haben wir leider nicht die Zeit, das zu machen, geben wir Feedback den Bewerbern direkt im Gespräch. Sagen, okay, hier sind die Punkte, in denen du gepunktet hast, das war gut, das war schlecht. Wenn es bei uns klappt, super. Wenn nicht, weißt du es für das nächste Interview, wo du dich verbessern kannst.
Das finde ich super.
Und das ist natürlich, da machen wir Kultur direkt erlebbar, anstatt zu sagen, oh, wir sind alle voll nett und cool und wir geben immer Feedback und bei uns kann man sich super weiterentwickeln. Versuche ich es dir schon konkret das Gefühl erlebbar zu machen. Wenn wir dir Case Studies geben, die du erarbeiten musst bei uns, dann erarbeiten wir den Teil, den du vielleicht noch nicht geschafft hast, mit dir, machen das Gedankenexperiment mit dir weiter, so dass du auch siehst, oh, ah, okay, ich sitze da Experten gegenüber, die wissen, von was sie sprechen, und ich kann auch was von denen lernen. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine Wertschätzung. Die Leute können bei uns lernen. Wir sind respektvoll mit der Zeit, die sie mitbringen, geben ihnen Feedback. Und dieses Paket zu haben, ist einfach ein guter Verkaufspitch, vor allem neben Unternehmen, die praktisch sagen, ja, okay, wir sind halt irgendwie ein Unternehmen und wir sind total cool, aber das nicht belegen kann. Und noch als letzter Punkt, den ich zu 300% empfehlen kann, der absolute geheime Recruiting-Hack, falls man einen geheimen Recruiting hat, Geschwindigkeit. Geschwindigkeit ist der geheime Recruiting-Hack. Wenn man sich die Situation so vorstellen will, man hat praktisch, oder nur um es kurz zu fassen, wenn ein Bewerber ein Angebot von dir innerhalb von 10 Tagen auf dem Tisch hat, dann wird er nicht 1-2 Monate warten, bis irgendein anderes Unternehmen sich meldet, sondern wird wahrscheinlich bei dir unterschreiben. Und das ist eine Erfahrung, die wir gemacht haben, die unsere Kunden gemacht haben. Je schneller wir diesen Rekrutierungsprozess hinbekommen und wirklich gucken, dass wir natürlich gute Leute rekrutieren durch unsere Scorecard und wissen, okay, sind gute Leute, desto besser, desto eher gewinnen wir die Talente. Das heißt, mit diesem Klang an Initiativen kann man schon praktisch aus der Masse hervorstechen, weil ich sag dir ehrlich, ich sag 60%, 70%, 80% der Unternehmen haben keinen guten Interviewprozess. Und da kannst du sehr einfach hervorstechen.
Ja, ich glaube, du wirst schon alleine hervorstechen, wenn du den Leuten wirklich ein Feedback gibst. Weil ganz viele sagen ja auch, ja, da können da nichts zu sagen oder also die sind dann sehr, sehr ausweichend bei diesen Fragen. Und das finde ich eigentlich immer super schade, weil selbst wenn jetzt bei dem Unternehmen das nicht geklappt hat, aber wenn ich jetzt zum Beispiel unbewusst, weiß ich nicht, ich habe jetzt jemanden mit der linken Hand begrüßt und für mich ist es aber total normal, jemanden mit der linken Hand zu begrüßen. Und das ist zum Beispiel ein Red Flag für jemanden gewesen. Wenn der mir das sagen würde, dann würde ich es ja wissen, dann würde ich es beim nächsten Mal nicht wieder machen. Und genau sowas kann ich ja auch als Bewerber, da kann ich ja auch total lernen draus.
Genau, und ne, wenn das jemand als Red Flag jemals bei euch macht, dann wisst ihr, Gott sei Dank haben die euch abgelehnt, weil das wäre ein schlechtes Unternehmen, weil die scheiße
gut sind. Ich wollte auch noch ein plastisches Beispiel haben.
Ja, genau. Es gibt so Situationen, ne? Wir kennen so Situationen von Bewerbenden, wo da saß die Mutter neben dem Geschäftsführer, also die Mutter vom Geschäftsführer, und hat der Bewerberin gesagt, die ein sehr normales Bild geschickt hat, warum sie denn so ein nuttiges Bild geschickt hat, will sie denn den Mann anmachen? Es gibt diese Geschichten und dieser Handdruck ist garantiert für manche Geschäftsführer immer noch ein absolutes Ding. Das heißt, auch wenn wir uns darüber lustig machen, es gibt diese Recruiting-Geschichte.
Ja, das stimmt, das stimmt. Also das glaube ich auch, das ist also auch so gerade so, der hat mich nicht mit dem richtigen Namen angesprochen oder sowas, das ist für viele ja auch dann schon direkt, oder der hat mich nicht mit Doktor angesprochen als Beispiel, ne? Ich bin ja hier der Doktor und dann...
Also Rechtschreibfehler im Lebenslauf oder im Anschreiben, das sehen auch noch viele als K.O.-Kriterium, auch wenn Studien gezeigt haben, dass es keine Aussagekraft über die Future Job Performance hat.
Ja, aber das kann ich nachvollziehen. Du hast jetzt gerade gesagt von der Mutter, die daneben saß, und das bringt mich in eine andere Idee. Manchmal ist es ja so, dass auch das Team gefragt wird, so, wir haben hier den Bewerber, den Helge, was haltet ihr denn von dem? Wie ist deine Erfahrung? Also welche Rolle spielt das Team in der Auswahl Und wo sagst du zum Beispiel, da sollte auch eine Führungskraft einfach mal klare Entscheidungen treffen?
Team absolut wichtig in der Entscheidung. Das bei uns sind auch immer zwei Leute vom Team eingebunden, neben der HR-verantwortlichen Person. Und so empfehlen wir das auch. Maximal nach Studienlage 5 Leute in den Prozess einbinden. Aber wenn eine Führungskraft fragt, was haltet ihr denn eigentlich von dem? Schlechtes Setting. Sagen, hier sind unsere Bewertungskriterien. Bitte anhand dieser Bewertungskriterien, wie schätzt ihr denn den Bewerber ein?
Ja.
So muss es dann, man muss eine Struktur geben.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch so eine unternehmerische Weisheit, die ich mitgenommen habe in all den Jahren, ist, durch viele Unternehmer wollen sich nicht einengen lassen oder lieben Freiheit und sagen, oh, Freiheit, das ist mir das absolut wichtigste Gut. Und was ich gelernt habe, die meiste Freiheit, die ich hatte, ist, wenn ich gute Strukturen geschafft habe, die ich immer verbessere und immer überprüfe. Und da klare Strukturen zu haben und auch Mitarbeitern zu sagen, okay, hier sind Pfeiler und in diesem Bereich bewegen wir uns, hat immer besser geklappt, als zu sagen, ey, gib mir mal jetzt eine ganz offene Antwort und wir machen jetzt ein ganz offenes Brainstorming.
Ja.
Das heißt, Struktur gibt mir sehr viel Freiheit als Unternehmer, aber gibt den Mitarbeitenden auch einen guten Rahmen. Und das ist so eine Lesson, die ich immer, immer und immer wieder sehe.
Ja, ja. Was würdest du sagen, was ist besser, wenn ich gar keine Bewerber habe oder wenn ich halt falsche Bewerber habe?
Oha. Ich würde sagen, dann lieber keine Bewerber.
Okay.
Weil dann ist der Druck da, Prozesse zu optimieren und das Unternehmen besser zu machen und da gute Strukturen einzuführen. Und wenn ich nur schlechte Bewerber habe, ist es eine Zeitverschwendung. Und wenn ich die falsche Person einstelle, ist es sowieso eine Katastrophe fürs Unternehmen. Deswegen dann, bevor ich jemanden falschen einstelle, stelle ich lieber niemanden ein. Das ist,
okay, ja.
Also ist auch, empfehlen wir den Kunden und ist wir leben das auch selber.
Ist auch, glaube ich, eine gute Weisheit zu sagen, da stelle ich aber gar keinen an, ja.
Das ist auch die Recruiting-Weisheit, die ich da, lieber keinen einstellen, anstatt die falsche Person einzustellen. Wir machen das auch und empfehlen es immer an den Kunden und die machen das auch, ist dann praktisch die Stelle lieber nochmal auszuschreiben und einen Monat zu warten dann halt. Das ist vollkommen in Ordnung, bevor die falsche Person eingestellt wird, auch wenn der Druck richtig groß ist.
Ja. Ja, macht sich halt auch meistens dann sonst im Team auch mehr kaputt, als man dann die Hilfe sozusagen durch die Mehrarbeit, die dann abgenommen wird, ja.
Absolut, absolut.
Was wäre denn jetzt noch so dein Tipp vielleicht, wenn ich im Vorstellungsgespräch bin? Also jetzt als Führungskraft bin ich im Vorstellungsgespräch mit einem neuen Mitarbeiter. Woran würdest du sagen, kann ich erkennen, ob jemand sich nur gut verkaufen kann oder ob der auch wirklich liefern kann?
Genau, neben diesem strukturierten Interview, was ich schon vorher angeschnitten habe, gibt es noch zwei Bestandteile, die ich einbauen würde. Einmal ist es, wo ich den meisten LinkedIn-Hate dafür bekomme, ein IQ-Test. Der ist aber sehr, sehr gut erforscht und zeigt praktisch, ob sich ein Bewerber auf neue Situationen gut einstellen kann. Und deswegen hat er eine sehr hohe Predictability of Future Job Success, wonach wir immer suchen. Und das zweite ist, eine Case Study zu machen. Und zwar nicht, wie viele Fenster gibt es in Deutschland? So Sachen sind irrelevant, hat keine Aussage über Future Job Success, sondern die Case Study sollte so nah wie möglich am Job selber sein.
Ja.
Also wenn du einen Probearbeitstag hast, wo man wirklich was erarbeitet, super. Und je länger diese Probezeit oder Probearbeitszeit, desto besser. Da muss jedes Unternehmen natürlich für sich selber gucken, okay, wie viel Zeit wollen Sie investieren in so einen Probetag und wie viel Zeit muten Sie auch dem Bewerber zu investieren. Weil wenn ich einen Bewerber dann 10, 20 Stunden arbeiten lasse und dem dann sage, ja, sorry, nee, ist es nicht, ist ein bisschen asozial. Man kann diese Zeit aber auch bezahlen, was auch eine Option ist. Aber da muss man als Unternehmen einschätzen, ab wann kann ich einschätzen, ob der Bewerber wirklich gute Arbeit leistet. Zum Beispiel, wir sagen dann sowas, wenn jemand sich als Content-Managerin bewirbt bei uns und bei uns Blog-Einträge schreiben soll, dann gucken wir ganz genau, okay, kann die Person einen Blogbeitrag für uns verfassen oder einen Text von ChatGPT verbessern, wie das ja heutzutage ist, und hat dafür halt 30 Minuten Zeit, 2 Stunden Zeit. Bei uns sind es meistens 30 Minuten. Prüft, ob die Person wirklich die Erwartungen und Ziele erreicht, schon mal erreicht hat in einem anderen Setting.
Okay, was
das heißt, genau? Wir bleiben bei der Blog-Content-Creatorin. Ja. Wenn wir da jemand haben, der, oder fangen wir so an. Man sucht eine Blog-Content-Creatorin oder eine Content-Creatorin generell und man braucht jemand, der LinkedIn-Content macht. Das hieße am besten, die Person soll eigentlich 30 Content-Pieces im Monat schaffen. So, am besten eigentlich 60. So, das wäre top-notch, weil die Person viel posten kann auf dem Profil. Und das ist am besten innerhalb von 40 Stunden Arbeitszeit. Die restliche Zeit kann sie andere Sachen machen. Mhm. Wenn man dann Bewerber bekommt, die vielleicht mal 2 Blogartikel pro Woche schreiben und die vielleicht sehr gut recherchiert sind und das der Schreibstil ist, dann kann man schon sagen, ja, keine Ahnung, ob das so zusammen matcht, ob der Anspruch zusammen matcht. Weil vielleicht ist die eine Person, die halt wenig schreibt, aber dafür viel. Vielleicht hat die einen anderen Qualitätsanspruch als dieses LinkedIn-Game, wo es dann, hier ist mal ein Gedanke und ich formuliere das schnell aus und dann werfe ich es in die Welt raus. Und da wirklich zu gucken, war der Kandidat schon mal in einem ähnlichen Umfeld mit ähnlichen Aufgaben in dem ähnlichen Volumen erfolgreich? Mhm. Und das ist ja auch ein super Tipp, super zu testen.
Ja, finde ich gut. Du hast gerade KI eingeworfen. Was würdest du sagen, wird denn KI im Recruiting, was wird das für eine Rolle spielen und worauf sollte ich mich jetzt als Führungskraft auch vorbereiten?
Also auf jeden Fall, dass KI von Bewerbenden eingesetzt wird. Und da wird gesagt, oh nein, wir müssen irgendwie jetzt im Video-Interview, habe ich schon gelesen, wurde dann getestet oder musste der Bewerber seinen Bildschirm teilen, damit gesehen wird, dass da keine KI mitläuft zum Beispiel.
Ja.
Aber wie bei Schülern, meine Frau ist Lehrerin und sie geht einfach davon aus, dass mit ChatGPT gearbeitet wird. Das ist einfach der Default-Modus jetzt. Und ich will ja auch in meinem Unternehmen soll der Bewerber unbedingt ChatGPT oder irgendeine andere AI einsetzen. Deswegen würde ich mein Interview eher so konstruieren, dass ich davon ausgehe, dass ChatGPT eingesetzt wird, zum Beispiel beim Case. Und dann das aber mit einbinden und mit in eine Diskussion einbinden. Zum Beispiel hatten wir eine Stelle, da sollte jemand ein Product Flow entwerfen und den hat er mit ChatGPT aufgesetzt und mit make.com und hat dann gesagt, guckt, hier ist der Flow und dann haben wir gesagt, ja, okay, warum macht der Flow das und das und das? Er konnte es dann nicht wiedergeben, warum der das gemacht hat. Ich fand gut, dass er ChatGPT eingesetzt hat, aber er hat mit uns gezeigt, okay, er hat es einfach nicht verstanden, was ChatGPT da gemacht hat. Ja. Deswegen mein Tipp für Führungskräfte, geht davon aus, dass ChatGPT eingesetzt wird oder ein anderes KI-Tool und versucht euer Interview drumherum zu strukturieren.
Ja, finde ich auch cool. Du hast ja jetzt gerade schon so eine schöne Geschichte erzählt mit der Mutter, die neben dem Geschäftsführer gesessen hat. Hast du noch sonst eine besonders spannende Recruiting-Geschichte, die dir auf jeden Fall noch in der Vergangenheit, also heute noch im Kopf ist, aus der Vergangenheit?
Ich weiß nicht, was ich erzählen darf, bevor der Podcast gebannt wird. Also wir hatten schon, ich erzähle von mir, damit wir keine peinlichen Geschichten vom Kunden erzählen.
Ja.
Wir hatten eine Bewerberin, die halbnackte Videos mitgeschickt hat, um praktisch zu zeigen, dass sie Content kannte. Das ist gut, aber das ist nicht der Content, den wir gesucht haben. Ja. Dann hatten wir einen Bewerber, der uns gesagt hat, wir haben ihn gefragt, was ist dein Lieblingsfach? Geschichte, es war eine Azubi-Stelle. Und dann haben wir gefragt, warum Geschichte? Und er meinte einfach so, Hitler, der war gar nicht so schlecht. So, das ist natürlich irgendwie mit so einem Statement, wie gehe ich damit jetzt auf einmal um? Und da hat er erzählt, sein Opa hat ihm jetzt wirklich davon erzählt und das war total toll. So. Und mein Mitgründer ist ja aus einer Migrationsfamilie und wir saßen da einfach nur ungläubig und haben gedacht, okay, was machen wir da jetzt? Haben noch ein, zwei Fragen gestellt und haben dann gesagt, hey, vielen Dank, war vorbei, weil wir einfach so perplex waren. Danach haben wir gedacht, okay, wir hätten vielleicht Aufklärungsarbeit leisten müssen. oder ein Bewerber hat mal einfach, wir haben ihn gefragt, möchtest du was zu trinken haben? Und dann hat er einfach einen Red Bull aus seiner Tasche geholt und hat gesagt, nee, ich habe mir was selber mitgebracht. Das war so eine 0,5 Red Bull-Dose. Wir so, Viele hätten jetzt gesagt, okay, ist vielleicht eine Red Flag, weil man immer irgendwie Wasser nehmen sollte oder was weiß ich. Gibt's ja auch irgendwelche
Theorien,
was man da nehmen soll. Aber selber ein Red Bull mit dabei, war ein lustiger Kerl, ist es nicht geworden, aber ist schon immer ganz lustig. Und da aber dann auch ein ehrliches Feedback am Ende zu haben, zu sagen, hey, okay, das war irgendwie eine Situation, fanden wir interessant, ist kein, war nicht das KU-Kriterium, aber wir gesagt haben, hey, okay, kann man anders machen, aber ja. Deswegen immer spannend, mit Bewerbern zu interagieren und das alles mitzuerleben. Und da kann ich den Bewerbern, wenn ich kurz, so, ich rede so viel Monolog, ne?
Ich finde das gut.
Da kann ich Bewerbenden auch einen Tipp geben. Es ist nicht so schwer, wie, glaube ich, viele Bewerbende denken, hervorzustechen. Das fängt bei einem Lebenslauf an und beim Lebenslauf, wo Zahlen, Daten, Fakten drin stehen. Also bei welchem Unternehmen war das? Wie groß war das eigentlich? Wie viel Umsatz hat es gemacht? Was hast du gemacht? Wie viel Umsatz hast du getrieben? Welche Initiativen hattest du? Wie viel Prozent Steigerung hatte das? Für wie viele Websites warst du verantwortlich? Also wirklich Zahlen zu hinterlegen. Wie viele Kinder hast du betreut im Kindergarten? Waren das 30? Waren das 60? Waren das zwei Kollegen in deinem Team? Sowas hilft total. Und dann auch im Bewerbungsgespräch auf die Stellenanzeige einzugehen und sagen, ey, ihr wolltet das haben, das bringe ich mit, das habe ich hier schon erlebt, das habe ich hier schon getan. Ihr glänzt. Und am besten guckt ihr euch noch Daten von dem Unternehmen irgendwie auf Northdata an und sagt, okay, ich habe mir eure Bilanzen angeguckt und so sieht's aus. Und wenn so, das ist zweimal in meinem Leben passiert, dass es jemand gemacht hat und ich dachte mir einfach nur so, krass, die Person, die wurde immer eingestellt, weil die einfach so vorbereitet da reingegangen ist, mit so viel Expertise. Ich war einfach perplex, weil ich das nie erlebt habe. Und das, wenn das Bewerber machen, wow.
Ja, das ist, glaube ich, wirklich ein Zeichen auch dafür, dass man wirklich Interesse an der Stelle hat, ne?
Ja.
Was würdest du jetzt Führungskräften empfehlen, die jetzt besser rekrutieren wollen? Was wären da so vielleicht deine drei Tipps, die du da geben würdest?
Meine drei Tipps wären: Schreibt euch eine Scorecard, also verbringt Zeit mit der Vorbereitung der Stelle. Definiert wirklich, welche Ziele hat diese Person und welche Ziele und welche Fähigkeiten braucht die Person, um diese Ziele zu erfüllen.
Ja.
Führt ein strukturiertes Interview, so dass ihr wirklich vorsagt, okay, welche Fragen stellen wir und was ist eine gute Antwort, was ist eine schlechte Antwort. Und überlegt euch ein Probearbeiten, was die Person machen kann in einem guten zeitlichen Rahmen, um zu analysieren, schafft die Arbeit, die wir der Person, die sie hier tagtäglich machen wird.
Cool.
Genau. Und wenn diese drei Sachen befolgt werden, habe ich keinen Zweifel, dass die Rekrutierung schon mal besser ist als bei vielen Unternehmen und man auch richtigere Leute einstellt.
Cool, finde ich gut. Vielen Dank. Wenn ich jetzt mehr über dich erfahren wollen würde, wo könnte ich dich als Interessent erreichen?
Genau, am besten in der LinkedIn-Bubble, also edit mich gerne auf LinkedIn, folgt mir gerne auf LinkedIn, falls ihr Rekrutierungstipps braucht, schreibt mir gerne, ich hau gerne meine Erfahrungen raus, falls ihr sagt, hey, okay, wir brauchen eine Rekrutierungssoftware und wir brauchen ein Unternehmen, was uns wirklich hilft, einen richtig guten Rekrutierungsprozess aufzusetzen, dann ist OnApply die richtige Adresse für euch. Und ich unterstütze euch und helfe euch da auch gerne, wenn ihr sagt, ihr kommt von Helge, natürlich noch lieber.
Ja, schön, perfekt. Dann werde ich beide Links, also einmal die Webseite und auch dein LinkedIn-Profil, in die Shownotes packen. Ja, schön, dass du da warst, Malte. Vielen Dank für die Einblicke. Und wenn ihr das jetzt hier, das Interview gehört habt, dann lasst gerne ein Abo und eine Bewertung da und empfehlt natürlich auch den Podcast weiter an jemanden, den ihr kennt, für den das auch interessant sein könnte. Vielen Dank für die gemeinsame Zeit und deine Einblicke. Bis bald, Malte. Ciao.
Vielen Dank. Bis bald.